NDR 2. Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen im Norden. Der Fall Inka Köntges. Von Anouk Scholem und Thomas Ziegler.
In der Nacht vom 10. auf den 11. August, von Donnerstag auf Freitag, meldet der Ehemann von Inka Köntges seine Frau als vermisst. Die Polizei nimmt die Vermisstenanzeige auf, unternimmt aber noch nichts. Inka Köntges ist erst ein paar Stunden verschwunden. Heute bei NDR 2 Täter unbekannt. Noch bevor die Polizei aktiv wird, organisiert der Ehemann von Inka Köntges private Suchaktionen. Es ist der Abend des 10. August 2000, Donnerstag. Inka Köntges damaliger Ehemann ist extrem besorgt. Er weiß inzwischen, dass seine Frau an diesem Tag nicht an ihrem Arbeitsplatz an der Medizinischen Hochschule Hannover angekommen ist. Und er weiß, dass sie nicht bei ihrer Freundin Hanni ist, mit der sie sich eigentlich am Abend treffen wollte. Ihr Fahrrad steht nicht im Hof. Er bittet seinen ehemaligen Mitbewohner und Arbeitskollegen Volker um Hilfe.
Ja, er kam irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann das war, und hat mir erzählt, ja, irgendwie kommt seine Frau nicht zurück, und er hat angerufen, sei er nicht angekommen, und ob ich ihm vielleicht helfen würde, nochmal einfach die Strecke abzufahren und zu gucken, habe ich gemeint, ja, klar, komme ich mit. Er wusste auch nicht genau, wo sie lang fährt, weil sie noch ein bisschen probiert hat, um zu ihrer Arbeitsstelle zu kommen, in die medizinische Hochschule, und das sind dann schon ein paar Kilometer, wenn man durch den Wald fahren muss. Und genau, da haben wir die Strecke abgesucht. Nichts gefunden. Wir sind auch noch mal zum Bahnhof. Ich wusste ja eh nicht genau, was ist. Dann haben wir geguckt, ob irgendwo ein Fahrrad zu finden ist. Und da haben wir auch nichts gesehen. Genau.
Der Ehemann und sein ehemaliger Mitbewohner finden nichts. Wieder zurück in der Wohnung in der Bronsartstraße ruft Inka Köntges Ehemann bei ihren Eltern in Hamburg an. Auch sie haben nichts von Inka gehört. Vater und Mutter setzen sich ins Auto und fahren nach Hannover. In dieser Zeit sucht der Ehemann weiter nach Inka, fährt die Strecke zu ihrem Reitstall ab. Auch da nichts. Die Eltern sind inzwischen in Hannover angekommen. Vater und Schwiegersohn machen sich gleich wieder auf die Suche, fahren durch die Nacht auf der Suche nach Inka. Ergebnislos. Gegen 7 Uhr morgens fangen sie an, sämtliche Telefonnummern in Inka Köntges Adressbuch abzutelefonieren. Die Hochzeit liegt erst 6 Wochen zurück. Die Adressen und Kontaktdaten der Freunde sind noch aktuell. Erst vor kurzem hat das frisch vermählte Ehepaar die Dankeskarten nach der Hochzeit verschickt. Irgendwann an diesem Vormittag des 11. August ruft Siegfried Müller, Pastor der baptistischen Gemeinde in Hannover, bei Inka Köntges zu Hause an. 5 Tage zuvor hatte sie ihn angesprochen und um ein Gespräch gebeten.
Ich erinnere mich noch ganz genau, wie es war. Und zwar war das an dem Sonntag, den 6. August. Ich stand am Ausgang, um die Gottesdienstbesucher zu verabschieden. Und Inka kam vorbei und sagte, ich muss mit dir mal reden. Und da habe ich gesagt, dann lass uns doch die Woche mal miteinander telefonieren. Und dabei ist es geblieben, das war nicht mehr als dies. Und Inka rief dann nicht an in der Woche. Und am Freitag habe ich dann dort angerufen, um zu hören, worüber sie mit mir sprechen wollte. Und dann war aber, ich glaube, Herr selber am Telefon und fragte, wieso ich anrufe. Und dann habe ich ihm erklärt, dass Inka mit mir sprechen wollte. Und das ist jetzt das Telefonat, womit ich dieses Gespräch dann eröffnen möchte. Und dann erzählte er mir, dass Inka verschwunden ist.
Was wollte Inka Köntges mit Pastor Müller besprechen? Hatte sie wieder Schlafstörungen und Albträume, wie es später in einem Fernsehbericht heißt? Wollte sie mit ihm darüber sprechen, dass sie sich überlastet fühlt, dass sie ausgebrannt ist? Nichts von dem, sagt Pastor Müller. Er erfährt Wochen später, dass Inka Köntges ihn in diesem Gespräch darum bitten wollte, einen Streit zwischen 2 Gemeindemitgliedern zu schlichten. Freitag, 11.08.2000, früher Nachmittag. Inka Köntges Ehemann weitet die private Suchaktion nach seiner Frau aus. Freunde und Arbeitskollegen unterstützen ihn, wo sie nur können. Ein Arbeitskollege organisiert noch für den Nachmittag eine Suche im Stadtwald Eilenriede. Der Arbeitskollege möchte nicht mit seinem richtigen Namen genannt werden. Wir nennen ihn ab jetzt Gerhard.
Wir haben mögliche Wege zwischen Wohnort und Arbeitsort auf der Karte analysiert und wo könnte sie hergefahren, weil es war bekannt, dass sie nicht den kürzesten Weg nimmt, sondern den schönsten. Und da sie noch nicht lange an der MH gearbeitet hat, immer auch ausprobiert hat. Und deswegen war also nicht eindeutig klar, wo ist sie überhaupt hergefahren. Und dann haben wir die ganze Eilenriede durchsucht, so im 5-Meter-Raster, würde ich mal sagen. Also erstmal alle Wege und dann quer durch. Alles, ob man irgendwo irgendwelche Spuren findet.
Am Freitagabend entwirft der Ehemann von Inka Köntges ein Vermisstenplakat. Darauf zu sehen, ein Foto von Inka Köntges, ein Foto der Kapuze ihrer Jacke, die sie an diesem Tag getragen haben soll, und ein gemeinsames Bild von Inka Köntges und ihm. Dazu folgender Text.
Inka Köntges wird seit dem 10.08.2000 8 Uhr vermisst. Sie ist 1,69 Meter groß, hat dunkelblonde, schulterlange Haare und blaue Augen. Sie ist mit einer dunkelblauen Jacke, die auffällig weiße Steppnähte hat, unterwegs. Sie trägt eine helle Jeans und schwarze Perms, die mit bunten Stickereien verziert sind. Außerdem hat sie eine schwarze Umhängetasche aus Kunststoffgewebe bei sich. Das Damenfahrrad, Marke Pegasus, ist silbergrau, mit schwarzem Gelsattel, der an der linken und rechten Seite leicht aufgerissen ist, schwarzen Kunststoffbremsgriffen und 28 Zoll Bereifung. Hinweise zu ihrem Aufenthalt nach dem 10.08.2000, 8 Uhr, werden von der Polizei oder von ihrem Mann entgegengenommen.
Fast 5000 Flyer werden Gemeindemitglieder, Arbeitskollegen des Ehemannes, die Eltern von Inka Köntges und Freundinnen von ihr in Hannover aufhängen oder verteilen. Am ersten Tag verläuft die Suche nach Inka Köntges erfolglos. Wochenende 12. 13. August. Ein erster kleiner Hoffnungsschimmer. Eine Frau meldet sich. Sie will ein rotes Haarband im Wald in der Eilenriede gesehen haben. Als die Polizei dies überprüft, findet sie nichts. Das Haarband ist weg und wird auch nicht wiedergefunden. 4 Tage nach Inka Köntges Verschwinden gibt es die erste groß angelegte Suchaktion der Polizei. Hans-Hermann Tillmanns, ehemaliger Chef der Mordermittler, Kripo Hannover.
Polizeilicherseits ist am 14.08. das erste Mal die Eilenriede abgesucht worden. Man muss ja feststellen, dass zu diesem Zeitpunkt hier die Expo in Hannover war. Und in Hannover waren sehr viele Polizeikräfte, auch aus anderen Bundesländern, sodass wir diesbezüglich überhaupt keine Schwierigkeiten hatten, mit Hundertschaften das Waldgebiet abzusuchen. Man kann schon sagen, weil diese Polizeikräfte eben anders nicht benötigt wurden hier, aufgrund der Lageentwicklung, dass die Eilenriede sehr, sehr umfangreich abgesucht wurde auch und auch sehr intensiv. Und es wurde alles Mögliche gefunden in der Eilenriede, auch alte Fahrräder und andere Gegenstände, die aber in keinem Zusammenhang jetzt mit der Absuche standen.
Bei einer der Suchen finden die Beamten eine Damenhandtasche. Sie gehört aber nicht Inka Köntges. Sie stammt aus einem Raubüberfall 2 Wochen zuvor. Insgesamt 4-mal sucht die Polizei in den nächsten Tagen mit einem Großaufgebot die Eilenriede ab. Taucher untersuchen Teiche in dem Bereich und auch die angrenzende Kleingartenkolonie gehört zum Suchgebiet.
Das wäre dann der östliche Bereich des Schnellweges und auch hier ist abgesucht worden. Insbesondere ja, weil in diesem Bereich dieses rote Haarband aufgefunden wurde oder gesehen wurde von einer Zeugin, nicht aufgefunden wurde. Die Stelle, wo die Zeugin dieses Haarband gesehen haben will, ist abgesucht worden gleich danach und man hat kein Haarband gefunden. Sehr wohl ist dann dieser Bereich auch durch eine Hundertschaft da in Gänze abgesucht worden.
Die Eilenriede, ein riesiges Wald- und Naherholungsgebiet mitten in der Stadt. Mit 640 Hektar der größte Stadtwald Europas, fast doppelt so groß wie der Central Park in New York. Im Zuge unserer Recherchen verbringen wir viele Stunden in der Eilenriede, legen so einige Kilometer zurück und gehen Wege ab, die Inka Köntges am Tag ihres Verschwindens möglicherweise mit dem Fahrrad gefahren ist. Lange alleine sind wir dabei nie. Im Minutentakt kommen Jogger, Spaziergänger mit und ohne Hund und Fahrradfahrer an uns vorbei. Unwohl oder unsicher fühlen wir uns in der Einrede zu keinem Zeitpunkt. Dafür ist einfach zu viel los. Wie groß ist das Risiko tatsächlich, in der Einrede Opfer eines Verbrechens zu werden? Petra Holzhausen, Pressesprecherin der Polizei Hannover.
Ja, da gibt es so eine Diskrepanz zwischen dem, was die Menschen meistens so vermuten, wie es ist, und unsere Zahlen sprechen eigentlich dagegen. Ohne dass wir das konkret auswerten, kann ich aber sagen, dass es hier keine signifikant hohen Anzahlen von Straftaten gibt. Man würde sogar sagen, dass es hier eher weniger Straftaten gibt als in anderen Bereichen, die eben auch noch belebter sind. Was da eigentlich auch schlüssig ist, wo mehr Menschen sind, kommt es auch öfters dazu, dass mal eine Straftat begangen wird.
Der Messeschnellweg teilt die Eilenriede. Inka Köntges Wohnung in der Bronsartstraße liegt westlich des Messeschnellweges, die Medizinische Hochschule östlich davon. Befragt man einen Routenplaner nach dem Weg von der Bronsartstraße zur Medizinischen Hochschule, bekommt man mehrere Vorschläge. Jede der vorgeschlagenen Routen führt durch die Eilenriede, über den Messeschnellweg und durch den Kleingartenverein Kleefeld zur MHH. Die Wege? Gut befahrbar, zum Teil sogar asphaltiert. Entfernung je nach Route 6 bis 7 Kilometer, Fahrzeit 20 bis 25 Minuten. Welchen dieser Wege hat Inka Köntges am Tag ihres Verschwindens gewählt? Es könnte sein, dass sie am Morgen des 10. August eine neue Strecke ausprobieren will, die ihr eine Arbeitskollegin empfohlen hat. Inka Köntges soll sich in der Eilenriede noch nicht so gut auskennen. Inka ist noch nicht lange mit dem Fahrrad zur Medizinischen Hochschule gefahren. Das hören wir immer wieder. Diese Aussage überrascht uns. Ihr Ehemann gibt bei der Polizei sogar an, es seien erst 14 Tage gewesen. Immerhin arbeitet Inka Köntges bereits seit April an der Medizinischen Hochschule. Am 10. August verschwindet Inka Köntges. Wir fragen uns, wenn sie erst 14 Tage mit dem Rad fährt, hat sie Ende Juli damit begonnen. Wie aber ist Inka Köntges im April, Mai und Juni zur Medizinischen Hochschule gekommen? Ein Auto hatte das junge Ehepaar nicht. Öffentliche Verkehrsmittel? Möglich. Aber eher unwahrscheinlich glaubt man der Aussage einer ehemaligen Arbeitskollegin von Inka Köntges. Ein halbes Jahr, bevor sie an der Medizinischen Hochschule anfängt, jobbt sie in Hannover schon bei einer Internetfirma. Ich meine, sie kam immer mit dem Fahrrad, sagt die ehemalige Kollegin. Die Aussage der Kollegin macht es nicht unbedingt einfacher zu verstehen, warum Inka Köntges erst seit kurzem mit dem Fahrrad zur Medizinischen Hochschule gefahren sein soll. Auch in den Ermittlungsakten gibt es dazu keine Hinweise. Montag, 14. August. 4 Tage nach dem Verschwinden von Inka Köntges laufen die privaten Suchaktionen und die Suche der Polizei parallel. Freunde und Bekannte orientieren sich bei ihrer Suche auch am Tagesablauf von Inka Köntges. Mehrmals stehen sie zwischen 6.30 Uhr und 10 Uhr an den Zugängen der Eilenriede. Sie sprechen Jogger, Fahrradfahrer und Spaziergänger an, zeigen ihnen das Foto von Inka Köntges. Sie versuchen, diejenigen zu erwischen, die Inka Köntges theoretisch an irgendeinem Morgen auf dem Weg zur Arbeit gesehen haben könnten. Auch der baptistische Pastor Siegfried Müller ist dabei.
Und an diesem Tag, an dem Montag, sind wir zu mehreren Personen in der Eilenriede gewesen und haben vorübergehende und vorüberfahrende Passanten angesprochen und gefragt, ob sie etwas wüssten über Inka Köntges. Wir hatten also dann auch dieses Foto dabei, dieses Plakat, dann das den Leuten gezeigt. Und mir gegenüber hat keiner gesagt, dass er etwas wüsste. Und bei den anderen, die befragt haben, kam auch nichts Konkretes.
Wie viele Personen sich an diesen privaten Suchaktionen beteiligen, lässt sich nicht genau sagen. Die Angaben reichen von 8 bis 30 Personen. Im Kalender von Pastor Siegfried Müller steht der 21. August 2000 als letztes Datum, an dem er an einer der Suchen beteiligt war. 11 Tage nach Inka Köntges Verschwinden. Gerhard, der Arbeitskollege von Inkas Ehemann, erinnert sich nicht mehr genau an die Tage, aber konkret an Orte, die sie damals durchsucht haben. Unter anderem das ehemalige britische Militärhospital in der Gehägestraße nahe der Eilenriede.
Da haben wir auch drin gesucht, also was halt verlassen war, wo man wusste, irgendwie da, wenn irgendein Verbrechen passiert, dann wäre das ein geschickter Ort, weil da hat man seine Ruhe.
Erinnern Sie sich noch, wie es da drin ausgesehen hat?
Ja, so im Zerfall begriffen. Also nicht so, dass es gefährlich war. Ja, einfach nur verlassen. Also man hat keinen Drogenbesteck oder sonst irgendwas gefunden. Vielleicht irgendwo ein bisschen Laub, weil ein Fenster offen war oder sowas. Mal ein paar Putz von der Wand gebröckelt war, also sowas. Aber nichts auffallend, Gruseliges.
Die Polizei ist in der Eilenriede mit Hundertschaften, Suchhunden und Tauchern unterwegs. Bei einem unserer vielen Besuche in der Eilenriede treffen wir Forstwirt Klaus S. Er arbeitet seit 40 Jahren in der Eilenriede. Er erinnert sich noch ganz genau an die Suche der Polizei damals.
Die Polizei hatte hier alles komplett, alles abgesucht mit Hunde, Bombtriecher hier hinten, ob Buddelstellen da waren, nix.
Am 15. August ist das spurlose Verschwinden von Inka Köntges erstmals auch ein großes Thema in den Medien. Nicht nur regional, sondern auch überregional. Auch das Fernsehen berichtet über das Verschwinden von Inka Köntges, so der NDR in Das ermittelt und der MDR in Kripo Live.
Inka Köntges, 29 Jahre alt, die junge Frau gilt als vermisst. Gegen 8 Uhr verließ sie mit ihrem Fahrrad die Wohnung in Hannover-List. Die Diplombiologin hatte seit kurzem eine Doktorandenstelle an der Medizinischen Hochschule. Um hier anzukommen, musste sie durch den sogenannten Stadtwald, die Eilenriede, radeln.
Polizei, bitte Marsch!
Die Polizei hat kaum Ermittlungsansätze. Wird diese Durchsuchungsaktion die erhoffte Klarheit bringen? Rund 100 Bereitschaftspolizisten durchkämmen mehrfach das Gebiet westlich des Messeschnellweges. Sie werden dabei von Kräften aus Hessen und Bayern unterstützt. Alle in der Erwartung, die heiße Spur zu finden, die Frage beantwortet, wo ist Inka Köntges?
Die Fahndungssendung Aktenzeichen XY greift den Fall von Inka Köntges erst im Juni 2001, also etwa 10 Monate nach ihrem Verschwinden, auf. Am aktivsten sind damals die regionalen Zeitungen. Hier ein paar Schlagzeilen.
Frau seit Tagen vermisst, schreibt die Hannoversche Allgemeine Zeitung am Dienstag, den 15. August. Inka, wo bist du? Titelt die Bild in der Regionalausgabe für Hannover ebenfalls am 15. August. Polizei sucht vermisste Frau in Eilenriede. Die Neue Presse am 15. August. Keine Spur von Inka Köntges. Polizei sucht Teiche in der Eilenriede ab. Neue Presse vom 19. August. Am 25. August dann Hoffnung. Die Neue Presse schreibt, neue Spur im Fall Köntges.
Die neue Spur, ein erster Erfolg der Ermittler. Endlich gibt es einen ersten Zeugen. Er will Inka Köntges am Tag ihres Verschwindens gesehen haben. Die Neue Presse berichtet als erste Zeitung am 25.08.2000 über diesen Zeugen. Einen Arbeiter, der Inka Köntges am Morgen des 10. August in der Eilenriede getroffen hat. Sie soll ihm auf der alten Waldchaussee auf ihrem Fahrrad entgegengekommen sein, ihn gestoppt und nach dem Weg zur Medizinischen Hochschule gefragt haben. In den kommenden Wochen und Monaten berichten die Medien immer wieder über diese Begegnung des Arbeiters mit Inka Köntges. In manchen Berichten wird er sogar zur Zeugin. Auch wir fragen in unserem ersten Gespräch mit der Staatsanwaltschaft nach dieser Spur und erleben eine Überraschung. Der Zeuge ist damals selber Polizeibeamter, weder Arbeiter noch eine Frau. Er ist an diesem 10. August auf dem Weg zu seiner Dienststelle, als Inka Köntges ihm auf dem Fahrrad entgegenkommt. Wir treffen uns im Frühsommer dieses Jahres mit ihm in der Eilenriede, an der Stelle, an der er Inka Köntges am 10. August 2000 gesehen haben will. Etwa 200 Meter vor der Verbindungsstraße zwischen Fritz-Behrens-Allee und Gehegestraße. Laut Routenplaner 16 Fahrradminuten von Inka Köntges Wohnung entfernt.
Das muss so um 9:45 sowas gewesen sein. Ich hatte also um 9 Uhr Dienstbeginn. Und da kam sie mir hier entgegen und fuhr langsam und hielt sie. Und ich dachte, na, die will irgendwas wissen, die Frau. Und nach Frau, entschuldigen Sie, wissen Sie, wo es zur medizinischen Hochschule geht? Ich sage, ja. Hab gesagt, also wie folgt, fahren Sie doch geradeaus nach ca. 400 Meter, kommt links ein Weg, da fahren Sie rein, fahren über die Brücke und dann an den Gärten vorbei, also rechts dann. Und dann kommen Sie zur medizinischen Hochschule. Ich sage, arbeiten Sie da? Ja. Und da habe ich mich schon gewundert, arbeiten, und dann musste fragen, wo sie zur medizinischen Hochschule kommt. Aber es war wohl so, das kam später so ein bisschen durch, dass ihr Freund oder Mann sagte, dass sie verschiedene Wege versuchen wollte.
Diese 400 Meter, nach denen links ein Weg über die Brücke kommen soll, waren nicht immer 400 Meter. In der Aussage, die der Mann 15 Jahre vorher bei der Polizei macht, ist die Rede von 200 Metern. Auch im Interview mit Kripo Live vom MDR spricht der Zeuge von 200, nicht von 400 Metern. Diese Erfahrung machen wir im Laufe unserer Recherchen immer wieder, dass kleine Details in der Erinnerung unserer Gesprächspartner inzwischen anders abgespeichert sind. Kein Wunder, 15 Jahre sind eine lange Zeit. Der Zeuge ist sich sicher, dass es sich bei der Frau, die ihn angesprochen hat, um Inka Köntges gehandelt hat. Er ist sich auch sicher, dass er sie am Donnerstag, den 10. August und nicht vielleicht ein paar Tage vorher gesehen hat. Einmal in der Woche, nämlich donnerstags, hat er Spätdienst und muss erst um 9 Uhr im Polizeirevier sein. Die übrigen Tage fährt er meistens schon um 7 Uhr durch die Eilenriede. Am Mittwoch, den 16. August, meldet er sich bei der Polizei. Er hat Inka Köntges Foto in einer Zeitung gesehen. Bei seiner Aussage wird er mit Hilfe der sogenannten Wahllichtbildvorlage vernommen. Dabei werden ihm Fotos von mindestens 8 jungen Frauen gezeigt, die Inka Köntges ähnlich sehen. Natürlich ist auch ein Foto von ihr dabei. Er identifiziert sie anhand dieses Fotos. Am 10. August zwischen 8.30 Uhr und 8.45 Uhr soll diese Begegnung in der Eilenriede stattgefunden haben. So ist die Uhrzeit in den Ermittlungsakten vermerkt. Und es taucht ein weiterer Zeuge auf, der Inka Köntges möglicherweise noch früher gesehen hat. Hans-Hermann Tillmanns, Kripo Hannover.
Es hat sie eventuell noch eine Person gesehen, die dort einen Spaziergang mit dem Hund gemacht hat. Diese Person hat Inka Köntges nicht wiedererkannt, meint jedoch aufgrund der Beschreibung, Radfahrerin mit der und der Bekleidung, entsprechende Haare, Haarfarbe, gesehen zu haben. Wiedererkannt auf einem Lichtbild hat er sie nicht.
Bleiben wir also beim ersten Zeugen, bei dem Polizeibeamten, der selber mit dem Fahrrad unterwegs war. Mit seiner Aussage können sich die Ermittler jetzt ein genaueres Bild machen, welche Wege Inka Köntges am Tag ihres Verschwindens möglicherweise gefahren ist. Der Weg, den der Polizeibeamte der jungen Frau beschreibt, führt über die Ruth- und Klaus-Balsen-Brücke über den Messeschnellweg. Die Balsenbrücke, im Jahr 2000 heißt sie noch Schneckenbrücke, ist die mittlere von drei Brücken, die im nördlichen Teil der Eilenriede über den Messeschnellweg führen. Denkbar ist auch, dass Inka Köntges damals über die nördlichste Brücke, die Hohe Brücke, gefahren ist. Das ist die kürzeste Strecke von ihrer Wohnung in der Bronsartstraße zur medizinischen Hochschule. Gegen diese Route spricht jedoch die Stelle, an der der Zeuge Inka Köntges in der alten Waldchaussee gesehen haben will. Diese liegt viel weiter südlich. Inka Köntges hätte den Weg zurückfahren müssen, um über die Hohe Brücke zu fahren. Freunde berichten, Inka Köntges wollte offenbar nicht den kürzesten, sondern den schönsten Weg zur medizinischen Hochschule ausprobieren. Und das spricht für den Weg über die Balsenbrücke. Auf dieser Strecke ist man länger im Wald und weniger an den Hauptstraßen unterwegs. Wäre Inka Köntges dem Rat des Polizisten, den sie nach dem Weg gefragt haben soll, gefolgt, hätte sie diese Brücke nehmen müssen. Ob sie das getan hat, ist unklar. Ein Mitarbeiter des Forstamtes Hannover war an diesem Tag mit Arbeiten an genau dieser Brücke beschäftigt.
An dem Tag wurde die Brücke gestrichen. Bei einer Befragung dieses jungen Mannes ist herausgekommen, dass er selbst keine Person gesehen hat, auf die die Beschreibung von Inka Könkes zutreffen würde. Er meint auch, dass er, wenn eine solche Person dort vorbeigefahren wäre, er diese gesehen hätte. Vermeintlich. Wobei man natürlich auch weiß, wie schnell jemand an einem vorbei ist, wenn man im Moment abgelenkt ist und man guckt in eine andere Richtung. Ob das denn nun so definitiv stimmen kann und stimmig ist, sei dahingestellt.
Ist Inka Köntges nun am 10. August tatsächlich nicht über die ehemalige Schneckenbrücke gefahren? Oder hat sie der junge Mann, der an diesem Morgen das Brückengeländer gestrichen hat, einfach nur nicht gesehen? Klären lässt sich das nicht mehr. Er ist vor einigen Jahren verstorben. Schauen wir noch kurz auf die dritte, die südlichste Brücke, die Stadionbrücke. Sollte Inka Köntges diese Route über den Messeschnellweg genommen haben, hätte sie ihr Weg über eine längere Zeit an den Kleingarten vorbeigeführt.
In der nächsten Folge von NDR 2 Täter unbekannt.
Sowohl die Polizei als auch der Ehemann setzen die Suche nach Inka Köntges fort. Die Polizei befragt auch die Nachbarn in der Bronsartstraße.
Damals war meine Schwester zu Besuch bei uns. Und sie meinte, dass an dieser Nacht hat sie irgendwelche Stolpereien gehört über die Treppe. So wie die Leute, die manchmal betrunken sind, die laufen so nicht ganz gerade und dann gegen die Wände prallen sie oder gegen Gelände. So hat sie mir dann gesagt.
NDR 2, Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen im Norden. Der Fall Inka Köntges. Immer dienstags ab 19.05 Uhr. Zum Nachhören auch als Podcast. Haben Sie Fragen oder Anregungen zur Sendung? 0800 11 77 22 0 oder per Mail an täterunbekannt@ndr2.de. NDR 2, Täter unbekannt. Von Anouk Scholeen und Thomas Ziegler. Produktion Michael Woddow.